Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber zu einer neuen Ausgabe unserer monatlichen Serienvorschau. Heute mit Max, das bin ich, und meiner Kollegin Esther.
Hallo, das
Esther.
Das bin ich. Hallo, hallo.
Wenn ihr jetzt an kalten Februartagen nicht wisst, was ihr schauen sollt, dann seid ihr hier genau richtig. Wir stellen euch heute nämlich die spannendsten Serienstarts des neuen Monats vor. Und Esther, was war denn deine letzte Serie, mit der du dich vor der Winterkälte geflüchtet hast? Gab's da eine?
Oh, der Januar hatte so viele gute Serien, Max. Es war einfach nur krass. Also natürlich mein All-Time-Favorite jetzt im Januar war A Night of the Seven Kingdoms. Da gucke ich die Folge auch immer wieder, obwohl ich sie schon gesehen habe. Das gibt mir Wärme. Bridgerton war eigentlich auch toll, die ersten 4 Folgen. Wonder Man war auch großartig. Also ich weiß gar nicht, so viel Wärme, ob wir schon mal so viel Wärme im Januar hatten. Wie sah es bei dir aus?
Meine Komfortserie ist gerade die japanische Netflix-Reality-Show The Boyfriend. Das ist so eine japanische Dating-Show über queere Männer. Mhm. Und die zweite Staffel gibt's da jetzt gerade, die läuft gerade bei Netflix. Die spielt zwar im verschneiten Hokkaido, aber die ist so süß und herzlich, die Serie. Die ist so wie so eine Tasse heiße Schokolade. Also passt auch hervorragend jetzt zur Winterzeit.
Brauchen wir auch dringend bei diesen Temperaturen gerade draußen.
Unbedingt, unbedingt. Jetzt geht es aber um neue Serien im Februar. Esther und ich haben euch insgesamt wieder 15 neue Serien und Staffeln rausgesucht, die im Februar in Deutschland starten und die unserer Meinung nach besonders vormerkenswert für euch sein könnten. Und bei der Auswahl ist uns auch direkt aufgefallen, der Februar ist etwas so die Ruhe vor dem Sturm, bevor dann ab März zahlreiche Prestige-Serien und große Titel auf uns zukommen. Weil Esther, du hast auch gesagt, oh, die ganzen März-Serien sind viel spannender.
So die Blockbuster, mal gucken, wie viel, da wird die Auswahl uns wahrscheinlich schwer fallen. Hier im Februar haben wir schon überlegt, ja. Oh, wollen wir die mit reinnehmen oder nicht? Na gut, so, das war so relativ einfach diesmal, oder?
Ja, soll aber nicht heißen, dass es keine spannenden Neuheiten
auf keinen Fall
diesen Monat gibt. Und da ist mir eben tatsächlich erst aufgefallen, wir haben sogar gleich 4 deutsche Serien heute mit in der Auswahl drin. Aber auch der Rest ist wieder ein schöner Mix aus Genres, also egal ob Sci-Fi, Mystery, Spionage, Thriller, Dramen, Comedy und heiße Romantik ist auch dabei. Also da sollte für jeden eigentlich was dabei sein heute. Genau, die 15 Neustarts stellen wir gleich der Reihe nach vor und das Ganze gehen wir dabei wie immer spoilerfrei und chronologisch durch. Ihr müsst nicht mitschreiben. Alle Titel findet ihr dann auch nochmal in den Shownotes übersichtlich. Und bevor wir jetzt loslegen, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander-Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV App auf deinem Handy oder Smart TV streamen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir den Magenta TV Smart Stream Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+ und Apple TV, jeweils mit Werbung, für nur 12 Euro monatlich, noch bis zum 2. Februar 2026. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Esther, du darfst den Anfang machen mit einer Serie, die jetzt schon da ist, wenn der Podcast rauskommt.
Weil sie am 1. Februar gestartet ist und wir diesmal ein bisschen später dran sind als sonst mit unserer Serienvorschau. Lag daran, dass nicht alle ihre Programme pünktlich bekannt gegeben haben. Da haben wir es tatsächlich nochmal eine Woche nach hinten geschoben. Aber jetzt wissen wir Bescheid über den Februar und starten deshalb mit der Serie Sherlock and Daughter in den Februar. die kommt bei Magenta TV. Und ich glaube, der Titel verrät ja schon wahrscheinlich recht zuverlässig, dass es wieder um den Meisterdetektiv Sherlock Holmes geht. Den kennen sicherlich alle aus den Geschichten von Sir Arthur Conan Doyle, die er zwischen 1887 und 1927 geschrieben hat. Ist ja eine eigentlich unsterbliche, ikonische Figur, dieser Sherlock Holmes. Und das zeigt sich natürlich auch in den zahlreichen Verfilmungen, die bisher schon existieren. Also ich denke immer natürlich als erstes sofort an Sherlock mit Benedict Cumberbatch, aber auch die Guy Ritchie-Filme mit Robert Downey Jr. sind natürlich sehr bekannt. Und davor gab es ja auch schon unzählige Verfilmungen. Und damit ihr weiterhin Spürnasen-Nachschub bekommt, gibt es jetzt bei Magenta TV eine ganz, ganz frische Serie, die noch mal ein bisschen anderen Ansatz wählt. Wir reisen hier ins Jahr 1896, wo Sherlock Holmes in eine Verschwörung des sogenannten Red Threats verwickelt wird, also roter Faden, lustiger Name für eine Organisation, die seine engsten Freunde entführen. Und da schließt er sich mit einer sehr unerwarteten Verbündeten zusammen, um diese Verschwörung aufzuklären, nämlich mit der Tochter einer indigenen Ureinwohnerin aus Übersee. Sie kommt also aus Kalifornien angereist, nachdem ihre Mutter gerade kürzlich ermordet wurde, will natürlich diesen Fall lösen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese Emilia, wie sie heißt, vermutet, dass Sherlock Holmes ihr Vater sein könnte. Das muss sich natürlich erst noch erweisen, aber das ist sozusagen noch so ein Nebenfall, den sie nebenbei vielleicht auch noch klären sollte. Ja, also wenn ihr schon ganz verzweifelt auf den dritten Enola Holmes-Film bei Netflix wartet oder vor der nächsten Sherlock-Serie Young Sherlock, die nächsten Monat bei Amazon Prime startet, noch ein bisschen Sherlock-Content braucht, hier Sherlock and Daughter für euch. Und was mich vor allem auf die Serie aufmerksam gemacht hat, ist natürlich der Cast. Max, Hauptdarsteller David Thewlis, woher kennen wir ihn?
Aus Harry Potter unter anderem.
Ja, da hat er natürlich zum Beispiel Lupin gespielt, aber er hat ja auch viele andere Serienrollen inzwischen schon inne gehabt. Witzigerweise die zweite Staffel von Artful Dodger, die bei Disney Plus diesen Monat startet und die wir euch gar nicht vorstellen in diesem Podcast, da ist er natürlich auch wieder drin. Also er ist ein viel gesehenes Gesicht in der TV-Landschaft auch gerade. Die zweite
und auch auf der großen Leinwand tatsächlich. Er hatte auch einen ganz kleinen Auftritt in Avatar Fire Dash.
Ja, stimmt, als Flieger dieser großen Ballons. Aber ihr habt den als blauer Mann vielleicht nicht erkannt. Das stimmt, das stimmt. Genau, und an seiner Seite, die Emilia spielt, ist Blue Hunt. Und ich dachte erst, nee, kenne ich wahrscheinlich gar nicht. Und dann habe ich nachgeguckt und dachte, oh, doch, die muss ihm eigentlich schon mal ein paar Mal untergekommen sein, die Darstellerin. Denn die war in The Originals als Inadu dabei, also dem Vampire Diaries Spin-off. Und natürlich in New Mutants, dem jungen Mutanten-X-Men-Film, der das Universum versenkt hat, hat sie auch eine der jungen Begabten gespielt, Danny Moonstar, falls ihr euch erinnert. Außerdem habe ich mich sehr gefreut, dass auch Fiona Glasscott zum Cast gehört. Sie spielt die Gesellschaftsdame Lady Violet Somerset, die jungen Mädchen Manieren beibringen soll in dieser Serie. Ich kannte sie vor allem als junge in Anführungszeichen, McGonagall aus Fantastische Tierwesen 2. Und ansonsten Namen, die man noch kennen kann, sind zum Beispiel Dougray Scott spielt Professor Moriarty. Es muss natürlich auch immer der böse Gegenspieler dabei sein in einer Sherlock-Serie. Den kennt ihr wahrscheinlich aus Enigma oder Mission Impossible 2. Und dann habe ich den im Cast ganz weit nach unten gescrollt und dachte, ein Dr. Watson spielt auch mit Sean Duggan. Könnt ihr vielleicht aus Die Fotografin zuletzt gesehen haben. Ansonsten, die Serie wurde erschaffen von Brandon Coyle, der hat zum Beispiel The Man Who Died vorher gemacht, und Showrunner James Duff, der auch schon die Serie The Closer geleitet hat, also hat da definitiv Serienerfahrung. Und in den USA wurde die Serie bei CW ausgestrahlt, in Deutschland, in Großbritannien bei Discovery, und bei uns kommt sie jetzt zu Magenta TV auch endlich an, was sehr schön ist. Und wenn ihr dann denkt, oh, jetzt ist nach einer Staffel schon Schluss, keine Angst, die zweite wurde auch schon bestellt und ist in Arbeit. Hat also auf jeden Fall ein Publikum schon gefunden. Also, wenn ihr da auch reingucken wollt, am 1.2. ist es jetzt schon gestartet, Sherlock and Daughter bei Magenta TV.
Finde ich sehr spannend, dass wir gerade so eine kleine Sherlock-Renaissance erleben. Ja, so jetzt, ne? Auch in Deutschland gerade innerhalb von ein paar Monaten starten jetzt irgendwie 3 Sherlock-Serien. Wir hatten, glaube ich, Ende des letzten Jahres gerade erst Watson, diese Dr. Watson Medical Mystery Drama-Serie. Jetzt haben wir Sherlock and Daughter und nächsten Monat dann den Young Sherlock.
Ja, schon. Also es ist gerade wieder, ja, die Zeit dafür. Ist ja auch gut im Winter. Das ist auch so eine Serie, mal ein bisschen Ermittlungen, ein bisschen warme Gefühle von, wir legen die bösen Puppen aufs Kreuz. Ja. Insofern, genau, ist das bestimmt was, um in den Monat zu starten. Was hast du uns denn am 5.2. mitgebracht, Max?
Ja, das ist eine richtige Feierabend-Couch-Serie und mein jetzt anstehendes Wochenende ist auf jeden Fall schon verplant mit The Lincoln Lawyer, Staffel 4. Eine doch recht seichte, unterhaltsame Anwaltsdramaserie, die basiert auf den Roman von Michael Connelly und jede Staffel adaptiert quasi immer ein Buch und erzählt so einen großen staffelübergreifenden Fall für den Anwalt Mickey Haller und sein Kanzleiteam. Und Staffel 4 wird jetzt sein bisher persönlichster Fall, denn die Person, die er diesmal vor Gericht vertreten muss, ist er selbst. Ihm wird nämlich ein Mord zur Last gelegt, nachdem eine Leiche eines Mandanten während einer sehr verdächtigen Fahrzeugkontrolle im Koffer seines Autos gefunden wurde. Und wir wissen natürlich, dass irgendjemand ihm diesen Mord anhängen will, weil er kann ja natürlich nicht schuldig sein. Und
die Hauptfigur wird auf einmal zum Bösewicht. Genau. Was für ein Twist in Staffel 4. Nein.
Nein, nein. Jetzt muss Mickey Haller dann auf sein Team und all seine Verbündeten setzen, um herauszufinden, wer wirklich hinter dem Verbrechen steckt, während er dann im Gefängnis an einer Strategie für seine Verhandlungen arbeitet und dabei jeden Moment um seine eigene Sicherheit fürchten muss, weil dann natürlich auch hinter Gittern einige Leute sitzen, die er dort vielleicht auch hingebracht hat.
Sehr gut.
Genau, insgesamt 10 neue Folgen gibt es dann ab 5. März als Binge bei Netflix und auch hier Good News, eine 5. Staffel wurde schon bestellt, die kommt dann wahrscheinlich nächstes Jahr zu Netflix.
Da hält Netflix also dran fest, sehr schön. Auch und weiterhin 10 Folgen ist auch spannend, weil sie ja sonst eher bei 8 sind, ja. Aber wahrscheinlich haben sie gedacht, ja, Lincoln Lawyer, der ist ja, arbeitet ja aus seinem Auto, aus seinem Lincoln, da ist der Produktionsaufwand nicht so groß, das Auto haben wir ja.
Das war nur die Grundprämisse, der hat schon längst eine eigene Kanzlei.
Ah, okay, siehst du, da bin ich schon gar nicht mehr hinterher. Aber fährt er wenigstens noch in Lincoln oder ist der Serientitel jetzt völlig obsolet?
Nein, nein, der fährt noch mit seinem Auto durch Los Angeles.
Okay, okay.
Wenn er nicht gerade angehalten wird und im Kofferraum eine Leiche liegt.
Ja, okay, das natürlich, das möchte man möglichst vermeiden. Ja, aber wenn ihr jetzt nicht so die amerikanische US-Unterhaltung an kriminellen Sachen wollt, dann guckt ihr vielleicht eine Netflix-Serie, die parallel dazu aus Deutschland bei Netflix startet, auch am 5.2. Max, was ist das? Unfamiliar heißt sie. Er hat also einen englischen Titel, obwohl es eine deutsche Serie ist.
Genau, das ist nämlich eine deutsche Agenten- und Spionage-Thriller-Serie. Also wenn ihr das Genre mögt, dann kriegt ihr hier jetzt mal Abwechslung aus dem Genre aus Deutschland. Das ist nämlich die neue deutsche Netflix-Serie. Die heißt Unfamiliar, hat auch nur 6 Folgen, also kann man, glaube ich, auch ganz entspannt am Wochenende durchbingen. Und im Zentrum der Serie steht das Ehepaar Simon und Merit, das mit der Tochter, ihrer Tochter in Berlin lebt und dort ein kleines Familienrestaurant betreibt. Das ist aber alles nur Tarnung, denn das Duo hat früher für den BND gearbeitet und betreibt mittlerweile ein Safehouse in Berlin, das Spionen Unterschlupf gewährt. Und so müssen die beiden Eltern dann auch die Geburtstagsparty ihrer Tochter unter einem Vorwand verlassen, weil ein angeschossener Spion ihre Hilfe ersucht. Und dann nimmt aber eine Tragödie schon ihren Lauf, denn dieser Spion soll die beiden umbringen und dann fliegt ihre Tarnung auf, weil ein Feind aus ihrer Vergangenheit will alle losen Enden eines Vorfalls von vor 16 Jahren bereinigen und da gehören auch sie dazu und jetzt werden sie plötzlich dann zur Zielscheibe von russischen Agenten, gefährlichen Ex-Lovern, Auftragskillern und dem BND, während sie ihre Familie und ihre aufgebauten Lügen irgendwie zu schützen versuchen. Aber auch zwischen den beiden kriselt es, denn im Laufe der Ereignisse werden dann auch ein paar unbequeme Wahrheiten ans Licht kommen, die sie sich gegenseitig vorenthalten haben. Genau. Also für Spionage-Thriller-Fans ist das sicherlich spannend und spannend ist auch der Cast. Die beiden Hauptrollen spielen nämlich Susanne Wolf, unter anderem bekannt aus Sissy und ich, da hatte sie Sissy gespielt, und Felix Kramer, bekannt aus Dark und Oderbruch zum Beispiel. Genau, und weitere Stars in der Serie sind noch Henry Hübchen, Andreas Pietschmann, noch ein Darkstar. und Laurenz Rupp, der aus Der Tiger und Barbaren.
Barbaren. Genau. Okay, da ist ja wirklich viel deutschsprachiger Starcast dabei. Ich muss zugeben, als du die Handlung gerade mir so erzählt hast, dachte ich, das klingt so ein bisschen wie dieser Netflix-Film Back in Action, der letztes Jahr kam mit Jamie Foxx und Cameron Diaz, aber in Ernst und aus Deutschland.
Genau. Familiendrama mit Spion.
Ja, na mal gucken, was uns da erwartet. Unfamiliar heißt das also, am 5. Februar bei Netflix.
Genau. Und wenn das nicht spannend genug und ihr mehr Adrenalin im Körper braucht, dann hast du jetzt noch was Hitziges für den 6. Februar.
Was sehr Hitziges mitgebracht, Max. Am 6. Februar kommt nämlich zu HBO Max ein Serienphänomen mit Verspätung nach Deutschland, das, wenn ihr irgendwelche sozialen Medien abonniert habt, dann ist da wahrscheinlich kein Vorbeikommen gewesen in letzter Zeit, in den letzten Monaten. Das ist so die neue Suchtserie, die vor allem erstmal in Übersee, so Kanada, Amerika grassierte und jetzt auch langsam zu uns rüber geschwappt ist. Es ist eigentlich eine kanadische Serie und sie ist schon im November gestartet da in Kanada 25 und jetzt ist sie immer größer und geworden und viral gegangen und jetzt kommt Heated Rivalry auch zu uns nach Deutschland. Der Plot lässt sich ziemlich einfach und kurz erklären, wenn man ihn versucht runterzubrechen. Es ist eine queere Serie um zwei Profi-Hockeyspieler, die auf dem Eis so die erbitterten Rivalen geben. Also die pflegen ihren Ruf, dass sie nicht ausstehen können und bekriegen. Und die wollen die besten sein, Sportler in ihren Teams. Und insgeheim fangen sie aber eine Affäre oder eine Liebesbeziehung miteinander an. Entsprechend besitzt diese Serie verhältnismäßig wenig Hockey-Szenen und verhältnismäßig viele Sex-Szenen. Und begleitet dann den Kanadier Shane Hollander und den Russen Ilya Rosanov vom Beginn ihrer Karriere an, so Anfang der 2000er, über die Jahre hinweg, wo sie sich immer wieder begegnen in der Liga, immer wieder Spiele gegeneinander haben und im Bett immer wieder Spiele gegeneinander haben. Das Ganze basiert auf der Buchreihe Game Changers von Rachel Reed, hat wohl Teil 1 und 2 verfilmt, habe ich gelesen. Und ja, der Serienschöpfer selbst, Jacob Tierney, war vor dieser Serie noch überhaupt nicht bekannt, ist es jetzt aber natürlich entsprechend, genau wie seine zwei Hauptdarsteller, Hudson Williams, der den ernsteren Shane spielt und Connor Story, der den ruppigeren Ilya verkörpert. Aus dem Cast kannte ich sonst nur noch die Freundin spielt, Sophie Nellis aus Die Bücherdieben oder den Vater Ryan Walsh aus Nip/Tuck, der kam mir noch bekannt vor. Und nur um euch mal ein Beispiel dafür zu geben, was für eine Tragweite diese Serie entwickelt hat. Also vor November letzten Jahres hatte noch niemand davon gehört und jetzt sind inzwischen die zwei unbekannten Stars bei den Golden Globes aufgetreten und haben irgendwie Witze gemacht, dass sie sich das Publikum nackt vorstellen, während alle anderen eigentlich sie schon nackt gesehen haben. Oder es gab irgendwelche versauten Sketche bei Saturday Night Live mit Heated Wizardry mit großen Stars wie Jason Momoa oder Finn Wolfhard. Die haben die Fackel getragen bei den Olympischen Spielen, weil es ist ja eine Hockey-Serie, ne Max? Deswegen ist es ja legitim, dass da zwei Schauspieler die Fackel schon mal voraustragen. Ja, warum ist es so erfolgreich, Max? Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, wenn ich es erklären würde, dann würden viele Leute bestimmt bei mir anklopfen und sagen, mach das nochmal. Lightning in a Bottle ist das. Ich fand die Serie auch ganz, ganz fantastisch, weil sie halt auch so eine spritzige, so eine etwas andere Rom-Com halt irgendwie erzählt, so eine Romance-Serie. Und halt aber halt auch wahrscheinlich wegen der sehr pikanten Szenen auf sich aufmerksam gemacht hat.
Ich glaube also, auch, das war so
die,
das.
Die war schon sehr heiß.
Ja, damit, das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von, wir zeigen da Sachen, Streamy-Sachen bei der Streaming-Heimat, die niemand kennt. Sie hat jetzt nicht so einen besonderen Look oder eine Story, wo man sagt, habe ich noch nie so von gehört, aber deshalb war ich am Anfang auch so ein bisschen, ich habe die erste Folge geguckt und dachte, ja, ist irgendwie nett, ich guck mal weiter. Und dann wurde ich doch aber in so einen Sog reingesogen, den ich gar nicht erwartet hatte, muss ich zugeben. Einfach, weil man so ihren Storys so gern folgt. Und dann kommen ja natürlich auch noch mehr Elemente dazu, wie zum Beispiel, dass homosexuell sein in Russland ja ziemlich gefährlich ist. Also muss der Ehe das irgendwie geheim halten. Oder dann gibt's noch so eine ganz tolle Standalone-Folge über einen anderen queeren Hockeyspieler und wie er damit umgeht. Die hat mich auch richtig berührt. Und ja, da waren auf einmal diese 6 Folgen von so, 50 Minuten Länge auf einmal ganz schnell geguckt. Ich dachte, was? Mehr?
Sofort Staffel 2, jetzt.
Genau. Also Staffel 2 ist ja auch schon bestellt auf jeden Fall. Die ist uns sicher. Und umso schöner, dass jetzt diese Serie auch eine sehr gut erreichbare Streaming-Heimat in Deutschland gefunden hat, bei HBO Max dann verfügbar wird. Also ja, streicht euch den 6. Februar dick im Kalender an, wenn ihr den neuesten großen Serienhype mitmachen wollt.
Unbedingt. Und dann hast du noch eine Serie mitgebracht, aber am 12. Februar bei Netflix.
Genau, da stellen wir uns die Frage, how to get to heaven from Belfast? Also wie kommen wir von Belfast in Nordirland aus in den Himmel? Es ist ein irischer Comedy-Thriller. Es geht um drei Freundinnen, Saoirse, Robin und Dara, die sich nach dem Tod ihrer Kindheitsfreundin auf eine Odyssee quer durch Irland begeben. Die sind alle drei inzwischen erwachsen, Ende 30, haben unterschiedliche Jobs, wie die eine ist TV-Moderatorin, die andere ist Mutter dreier Kinder, die dritte ist Pflegerin. Und ursprünglich hatten sie noch eine vierte im Bunde ihrer Jugendklique, Greta, die sie aber aus den Augen verloren haben. Und dann bekommen sie auf einmal alle eine Mail, dass die verstorben ist, sind natürlich total traurig erstmal, fahren zur Beerdigung und stehen dann vor dem Sarg und stellen fest, also wer auch immer da drin liegt in dem Sarg, ist es nicht Greta. Und deswegen begeben sich dann halt auch ein bisschen auf die Suche, einerseits nach dem, was ist in ihrem Leben passiert, aber andererseits auch, da lebt die jetzt noch? Was ist mit ihrer Freundin eigentlich passiert und wie kam das dazu? Klingt auf jeden Fall sehr amüsant und spannend. Erschaffen von Lisa McGee, die man vielleicht kennt, wenn man Derry Girls geschaut hat. Das hat sie nämlich auch erschaffen. Damals ja mit noch nicht Bridgerton-Star Nicola Coughlin im Cast. Und genau wie Derry Girls wurde How to Get to Heaven from Belfast ursprünglich von Channel 4 entwickelt, ist dann aber dem Sender zu teuer geworden. Deshalb hat Netflix es übernommen, hat jetzt also eigentlich noch eine größere Plattform dadurch bekommen, was ja nicht schlecht ist. Ich musste auch so ein bisschen zwischendurch denken, erinnert mich das vielleicht ein bisschen auch an Bad Sisters, aber vielleicht auch nur wegen Irland ja. So als Schauplatz. Ich habe auf jeden Fall Bock, da reinzugucken. Und selbst wenn jetzt im Cast mich nicht sofort jemand angelacht hat, wo ich sage, die kenne ich, also Roisin Gallagher vielleicht aus Lazarus oder Sinéad McKeon aus Being Human, die kannte ich zumindest, dachte ich, die kenne ich irgendwoher, ach ja, die hat die Werwölfin in Being Human gespielt in der britischen Version. Und dann, als ich mich so ein bisschen durch den Cast gescrollt habe, habe ich gesehen, okay, ein paar kennt man doch, zum Beispiel Michelle Farley, die ist ja aus Game of Thrones bekannt, die Stark-Mutter, Jen Murray aus Fantastische Tierwesen, Tom Beston aus dem wunderbaren, aus der wunderbaren Komödie Ballad of Wallace Island letztes Jahr, ganz toll, oder Emmett J. Scanlon aus Peaky Blinders. Also man kann schon so ein paar Leute entdecken, wenn man sich so ein bisschen auch mit europäischen, großbritischen, irischen Serien auskennt und Filmen. Genau, also der Trailer hat das auf jeden Fall sehr unterhaltsam so an der Grenze balanciert von in die Jahre gekommenen Damen, die so ein bisschen ihrer Jugend hinterherladen, jagen, aber auch einfach lustigen Verwicklungen, wenn irgendwie gefühlt jeder Abschleppdienst, den sie rufen, so einen heißen Kerl in ihr Leben spielt und dann natürlich das noch zu lösende Mysterium. Also es sah wirklich sehr, sehr spannend und nett aus. 8 Folgen bei Netflix. Wenn ihr da reinschauen wollt, könnt ihr das ab dem 12. Februar tun. How to get to heaven from Belfast.
Sehr schön, dann mache ich weiter mit der nächsten Serie. Mhm. Am 13. Februar bei Disney Plus, surprise, surprise, eine neue Ryan Murphy-Serie.
Maxi, komm jetzt irgendwie ganz monatlich, oder?
Habe ich nichts dagegen. Genau, die hier heißt Love Story. Ursprünglich hieß sie eigentlich American Love Story. Und es ist nämlich die 5. Anthologieserie aus dem American Story Franchise.
Also ich kenne
American Horror Story. Ja. Willst du aufzählen?
Ich klicke, glaube ich, nicht alle zusammen. Mir fällt sofort American Horror Story und American Crime Story ein. Was gibt's noch?
Genau, dann gab es noch American Horror Stories.
Ja, das, okay. Das ist so eher so ein Spin-off.
Das zählt offiziell dazu,
okay,
ja.
Okay.
Und es gab noch American Sports Story.
Das kam letztes Jahr. Das gab es tatsächlich so. Und ich habe nämlich überlegt, okay, was können Sie jetzt noch an wahren Geschichten verfilmen? Machen Sie mal American Sports Story auf, und der, dass es schon gibt. Okay. Mhm. Siehst du, ist völlig an mir vorbeigegangen. Aber jetzt genau, auch etwas Liebe noch. Okay.
Genau, jetzt geht's um Liebe und der lange Titel der ersten Staffel verrät auch schon, wie es geht. Die heißt nämlich dann die Serie in der Langfassung Love Story, John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessett. Also falls die beiden Namen euch jetzt nichts direkt sagen, John F. Kennedy Jr. war der Sohn des US-Präsidenten John F. Kennedy, Anwalt, Journalist, Magazin-Publisher und Sexiest Man Alive 1988 übrigens.
Okay.
Dieser hat sich im Jahr 1992 in die für Calvin Klein arbeitende New Yorkerin Carolyn Bessett verliebt und die Serie zeichnet dann so ihre gemeinsame Liebesgeschichte nach, die auf Schritt und Tritt von Paparazzi begleitet wurde, in der Klatschpresse auseinandergenommen wurde und schließlich 7 Jahre später in einer Tragödie endet. Wie die meisten kennen die Geschichten, glaube ich, ne?
Ist irgendwie aber traurig, dass jetzt für die erste Love Story, die sie erzählen, auch gleich eine gewählt wurde, wo es dann anscheinend nicht so positiv ausgeht. Man will doch Liebe, ja, wenn also, man diesen Titel hört.
Vielleicht gibt es viel Liebe, aber kein Happy End. Genau. Zum Cast, die beiden Hauptrollen spielen, das fand ich ganz interessant, einmal Sarah Pidgeon, die hatte in der Amazon-Serie The Wilds irgendwie mitgespielt, die spielt die Carolyn Bassett. Und der John F. Kennedy Jr. wird von einem Newcomer gespielt, den kannte ich vorher gar nicht. Paul Kelly heißt der, aber der sieht halt auch extrem aus wie John F. Kennedy Jr.
Vor allem besetzt nach Ähnlichkeit dann wahrscheinlich, aber spannend, dann können wir mal gucken, ob er was drauf hat.
Ja, ja. Und bei den Nebenfiguren gibt es noch Naomi Watts, die spielt Jackie Kennedy.
Auch und, spannend, Grace, weil, ja? weil Naomi Watts hatte doch Lady Di gespielt in diesem Film. Ist ja auch eine sehr tragische Stimmt. Love Story. Haben sie sich wahrscheinlich gedacht, da ist der Schritt nicht so weit. Okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, nein. Und die Schwester von JFK Jr., die Carolyn Kennedy, die wird gespielt von Grace Gummer. Die kennt man auch aus vielen Rollen. Die Tochter von Meryl Streep.
Tochter von Meryl Streep. Nicht Mamie, sondern Grace Gummer. Okay.
Genau. Genau. Und erschaffen wurde die Serie nicht von Ryan Murphy, sondern Connor Hines, der eigentlich bisher recht wenig Drehbucherfahrung hat. Der war eigentlich nur im Autorenstab der Netflix-Comedy Space Force, zumindest laut IMDb. Also der hat quasi hier seine Debütserie jetzt mit. Und Ryan Murphy ist nur als Produzent beteiligt. Das kann Gutes, aber auch Schlechtes bedeuten.
Wir warten gespannt ab, ja. Und zumindest hat er seinen Stempel noch irgendwie raufgedrückt, wahrscheinlich, weil er hat ja diese Reihe ins Leben gerufen. Insofern muss er natürlich dann auch mitproduzieren, sonst wäre es ein schlechtes Zeichensignal.
Ja, ist ja seine Produktionsfirma und er hat da ja so einen großen Pool an Leuten mit Regisseuren und Autoren, die er dann immer in seinen Serien unterbringt.
Aber wir merken, er hat so viele Serien gerade, der kann die gar nicht alle selber drehen, insofern.
Eben. Insgesamt sind das 9 Episoden, die erste Staffel. Mhm. Und wenn ihr jetzt ungeduldig auf die nächsten Bridgerton-Folgen wartet und pünktlich zum Valentinstag ein bisschen Romantik braucht, dann ist das vielleicht
Stimmt,
ein passender
Tag
Fix.
Stimmt, einen Tag vorher, am 13.02. startet. Sehr gut platziert.
Genau, und dann springen wir ein paar Tage später.
Ja, das klingt...
In Echtzeit nur 5 Tage, am 18. Februar.
Ja, die nächste Serie klingt auch auf den ersten Blick so ein bisschen wie eine Love Story und wird dann doch was anderes wahrscheinlich. Sie nennt sich... 56 Tage oder 56 Days im Original, kommt zu Amazon Prime und ist eine neue US-Krimiserie, die mal wieder das Genre des Erotik-Thrillers wiederbelebt bei Prime. Oh. Und zwar wird hier nachgezeichnet eine Zeitspanne zwischen einem Kennenlernen und einem Wagen, ich nenne es mal Tod, mal gucken, was da passiert. Kiara Weiss und Oliver Kennedy lernen sich kennen in Dublin an der Supermarktkasse, wie das eben so passiert, als gerade die Corona-Pandemie in Irland Einzug hält. Und 35 Tage später beschließen die frisch Verliebten dann den Lockdown selbst zu bestreiten. Entsprechend schlägt Oliver vor, sich zusammen einfach zu verschanzen und dann mal sozusagen abseits von Familie und Freunden einfach mal nur sich zu haben, um sich privat auch als Paar auszuloten. Ja, und wie der Titel dann sagt, 56 Tage später kommt die Polizei und entdeckt in Olivers Wohnung eine Leiche, die in der Badewanne schon sehr zersetzt ist und es unklar ist, wer da eigentlich tot da niederliegt. Das gilt es nun herauszufinden, was wirklich passiert ist im Lockdown mit diesen zwei Menschen. Ist es vielleicht ein perfektes Verbrechen, was hier verübt wurde? Man weiß es nicht. Der Trailer zeigt auf jeden Fall schon eine gehörige Portion Haut für den Erotikanteil mit Dusch- und Bettszenen. Und das Ganze ist sogar eine Bestsellerverfilmung des New York Bestsellers mit gleichem Namen von Catherine Ryan Howard, der 2021, also auch zur Corona-Zeit herauskam. Und im Cast spielen mit die Kiara, also die Hauptfigur, die eine wird von Duff Cameron gespielt. Die kann man, wie ich zum Beispiel, aus Agents of S.H.I.E.L.D. kennen oder du, wie du, Max, aus Schmigedun.
Ja.
Oder aus diversen Disney's Descendants, Disney Channel Filmen. Die andere zweite Hauptfigur, Oliver, wird von Avan Joja gespielt. Ich glaube, den spricht man so aus. Der war zum Beispiel in Zombieland 2 dabei, in Resident Evil Welcome to Raccoon City, in der Serie Tut oder in Twisted. Und dann gibt's natürlich auch noch so Detectives, die mitmischen und ermitteln. Zum Beispiel Carla Souza, die aus How to Get Away with Murder bekannt ist, was ich witzig fand, weil jetzt untersucht sie auch wieder, wie man vielleicht mit einem Mord davonkommen kann. die spielt, eine Detective-Frau. Genau wie Dorian Missick, den man aus Southland kennen kann. Geschrieben wurde das Ganze von Brandon K. Hines, der hat zum Beispiel auch Fellow Travelers gemacht als Serie und von Catherine Usher, die man aus einigen Folgen Prison Break kennen kann oder Lisa Swirling aus Emergency Room. Also alles Leute, die schon Serienerfahrung mitbringen. Und ansonsten fand ich noch interessant, dass die auch mitproduziert wird, die Serie von James Wan. Wo ich dachte, okay, der Schöpfer oder der Wegbereiter hier von Saw und der Conjuring-Reihe und von Fast and Furious 7 ist jetzt an einer Erotik-Thriller-Serie bei Prime beteiligt. Okay, gucken wir mal, was das wird. Insgesamt.
Auch interessant.
Ja, genau. Also 8 Folgen sind es und die kommen dann tatsächlich alle auf einmal am 18.02. Da könnt ihr euch das also am Wochenende dann bequem zu Hause einrichten und ein bisschen in diesen ja, spannenden Bogen eintauchen, was uns da wartet. Ich kenne die Buchvorlage nicht, ich weiß nicht, wie es ausgeht, Max. Also.
Ich bin zumindest ein bisschen gespannt, ob sie so die Prämisse ein bisschen verändern, weil im Buch ist es ja während der Corona-Pandemie, aber jetzt, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich da nicht eine Maske gesehen. Es sah jetzt auch nicht nach Lockdown aus.
Stimmt, ja, die Detectives müssten ja da eigentlich Masken tragen. Ja, das ist ein interessanter Anhaltspunkt, ob da vielleicht was verändert wurde. Schauen wir mal.
Solange sie einfach nur 56 Tage zusammen sind, genau.
Genau, genau. Und wenn ihr auf Erotik-Thriller nicht so Lust habt, könnt ihr auch zu Netflix springen. Da kommt eine große Serie zurück am einen Tag später, am 19.02., nämlich The Night Agent Teil 3 oder Staffel 3.
Genau, eine doch recht große Hitserie auf Netflix. Ich selbst schaue die Serie nicht mehr. Ich hatte die erste Staffel gesehen und danach nicht weiter geschaut. Aber alle Agenten-Thriller-Fans wollen wir den Start natürlich nicht vorenthalten. Deswegen haben wir The Night Agent Staffel 3 mitgebracht. Gabriel Basso kehrt wieder zurück als The Night Agent für 10 neue Folgen. Da ist er dann wieder als Peter Sutherland zu sehen und muss erneut eine gewaltige Verschwörung untersuchen. In Staffel 3 wird nämlich die Story losgetreten, dadurch, dass ein Agent des US-Finanzministeriums von seinem Vorgesetzten angegriffen wird und sich nach Istanbul flüchtet. Und um die Verbreitung sensibler Regierungsgeheimnisse zu verhindern, wird dann der Night Agent Peter Sutherland damit beauftragt, den Flüchtigen aufzuspüren. Und im Zuge seiner Ermittlungen trifft Peter auch auf eine unnachgiebige Journalistin, mit der er dann gemeinsam dunkle Geheimnisse aufdeckt, die seine eigene Regierung zu Fall bringen könnten oder seinen sicheren Tod bedeuten. Uhu. Große Verschwörung wieder. Genau, und für Fans ganz spannend, es gibt in der neuen Staffel ein paar neue Cast-Mitglieder auch wieder. Unter anderem neu dabei sind Genesis Rodriguez, die hatte eine Hauptrolle in Lioness Staffel 2, die Taylor Sheridan-Serie. Suraj Sharma, den könnte man kennen, der hatte seinen großen Durchbruch mit Life of Pi, da hat er die Hauptrolle gespielt damals. Ah. Oder in How I Met Your Father hat er auch mitgespielt.
Das ist aus dem Jungen geworden, der mit Tigern auf Ozean rumgereist ist, okay.
Genau, der flüchtet jetzt als Agent des US-Finanzministeriums hier nach Istanbul. Genau, und dann spielt noch mit Jennifer Morrison, bekannt aus Dr. House und Once Upon a Time, und Stephen Moyer aus True Blood.
Oh, das sind wirklich noch ein paar Leute, die man kennt dabei. Schau an.
Der spielt hier einen Auftragskiller.
Aber diesmal ohne Eckzähne.
Genau, ohne Eckzähne. Genau, The Night Agent, Staffel 3 am 19. Februar. Und dann machen wir weiter mit dem 20. Februar. Da startet eine deutsche Serie.
Ja, und die ist besonders spannend, weil es die erste Produktion von HBO Max, also dem neuen Streamingdienst, der gerade im Januar nach Deutschland gekommen ist, den wir auch für euch ausgecheckt haben, die also eine deutsche Produktion uns da ereilt. Sie nennt sich Banksters und ist schon deshalb allein ein Blick wert, weil ich immer spannend finde zu sehen, okay, was ist so das Aushängeschild, was ein Streamingdienst glaubt, das gucken die Deutschen in ihrem neuen Streamingdienst über ihr eigenes Land. Es ist eine Thriller-Serie, natürlich, wie könnte es anders sein, die im Jahr 2004 angesiedelt ist. Und Yusuf Aslan ist Azubi bei einer Bank, wird aber gleichzeitig als Beteiligter einer Reihe Banküberfälle festgenommen. Er soll insgesamt 6-mal beteiligt sein, da Geld geklaut zu haben. Und nun ist die Frage, schützt er seine befreundeten Komplizen und kommt dann dadurch selbst ins Gefängnis oder sollte er sie verraten und dann sich selbst ein bisschen aus der Schlinge ziehen? Da gerät er also zwischen die Fronten und muss sich so ein bisschen fragen von Identität, was ist Familie, was ist Freundschaft, wie viel ist Geld wert, stellen. Und der Trailer suggeriert mir zumindest auch so ein bisschen, dass wir da in der Zeit vor uns zurückspringen. Also natürlich ist er in einem Befragungsraum und muss sich jetzt irgendwie rechtfertigen, aber was ist eigentlich davor passiert? Genau, also da geht es wahrscheinlich rasant zur Sache und sieht aber, muss ich auch zugeben, sehr deutsch aus, als ich mir den so angeguckt habe. Da dachte ich so, ja, nein. Sehr, sehr deutsch. Ist von den Machern von 4 Blocks, sagen sie zumindest im Trailer immer, dahinter steht also das Studio Wiedemann und Berg, W&B Television. Und angeblich auch nach einer wahren Geschichte, wenn auch eher lose adaptiert, dass es also wirklich stattgefunden hat. Im Cast könnt ihr vielleicht auch ein paar Menschen kennen. Erin M. Güvezin, er war zum Beispiel in Mozart Mozart dabei oder in der deutschen Adaption von Euphorie. Maria Dragos kennt ihr vielleicht aus Das Weiße Band oder Tiger Girl. Michelangelo Fortuzzi hat in Druck und Wir Kinder vom Bahnhof Zoo mitgespielt. Und ich habe im Trailer auch Andreas Pietschmann aus Dark entdeckt. Da habe ich mich dann gefreut. Schon zum zweiten Mal auch in diesem Podcast, Max. Und das Creator der Serie und das Buch geschrieben hat Bernd Lange. Den kennt ihr vielleicht aus Die Kaiserin oder Criminal Germany bei Netflix. Der hat also auch schon so ein bisschen im Serienbereich sich ausprobiert in unterschiedlichen Streamingdiensten. Und Regie geführt hat Gregor Schnitzler, der so unterschiedliche Sachen wie Die Wolke oder Die Schule der magischen Tiere 1, glaube ich, gemacht hat. Und ansonsten noch Tünet Kaya, der hat Crooks die Finger mit im Spiel. Also man merkt, da kommt so vieles so an deutschen Serientalenten irgendwie zusammen und dann versuchen sie mal da eine hoffentlich spannende Serie draus zu stricken. Und ob das gelungen ist, werden wir halt am 20. Februar herausfinden. Insgesamt hat die Serie 6 Folgen. Nee, Moment, jetzt bin ich durcheinander. Doch, 6 Folgen. Und immer, es kommt immer eine am Freitag, also wöchentlich ist die Ausstrahlung dann. So ist das, Max.
Es gibt noch eine andere deutsche Serie, die ich auf jeden Fall gucken werde.
Tatsächlich, die steht bei mir auch auf dem Zettel. Die kommt auch am 20. Februar sicher. Oderbruch Staffel 2 kehrt zurück in die ARD-Mediathek. Wenn ihr euch erinnert, vor 2 Jahren gab es da diese düstere deutsche Mystery-Fantasy-Serie als großen Krimi-Thriller, der auf uns zukam, wo wir gar nicht so richtig wussten, was da eigentlich drin passieren würde. Spielte in der Brandenburger Region Oderbruch an der Grenze zu Polen, daher der Titel. Und wer Staffel 1 gesehen hat, wird sich sicher an so einen Fund eines großen Leichenbergs erinnern. Menschliche und tierische Gliedmaßenüberreste wurden da auf einer Kuhweide entdeckt. Und die ErmittlerInnen mussten sich vor dieses Rätsel stellen und sagen, was ist da eigentlich passiert? Wieso stammen die eigentlich aus unterschiedlichen Jahrzehnten, diese Leichenteile? Also schon ein sehr düster angehauchter Plot. Und da musste sich der Kommissar Roland Voigt, gespielt von Felix Kramer, da ist er wieder, auch schon heute einmal erwähnt, mit seinem polnischen Kollegen Stanislav Zajac, gespielt von Lukas Gregorowitsch, zusammentun. Und gleichzeitig kam auch noch eine ehemalige LKA-Kollegin und Ex-Geliebte, Maggie Kring, gespielt von Caroline Schuch, dazu. Und dann taten sich da diverse Verschwörungen auf. Am Ende von Staffel 1 wurde ein großes Geheimnis gelüftet. Das weiß ich nicht, Max, ob wir das spoilern sollen, weil andernfalls kann ich nicht über Staffel 2 reden. Dann müsste man vielleicht für alle, die Staffel 1 noch nicht gesehen haben und jetzt sagen, ach, das würde ich mir eigentlich mal angucken, eine Spoilerwarnung aussprechen, dass ihr mal zur nächsten Kapitelmarke weiterspringt. Für alle anderen, Spoiler, 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 haben wir ja rausgefunden am Ende von Staffel 1, dass es um Vampire ging. Strigoi genannt.
So was Ähnliches zumindest.
Ja. Und das entpuppte sich also als Vampirgeschichte, die auch schon hier jetzt aktiv bekämpft werden müssen natürlich in Staffel 2. Neu dabei ist zum Beispiel Sabine Tambrea. Ich finde, der kann sehr gut als Vampir durchgehen. Der hat schon das gewisse gruselige Etwas, was er da mitbringt aus diversen früheren Rollen. Der merkt jetzt, dass jemand Jagd auf Infizierte macht, wahrscheinlich Maggie selbst. Und da wird jetzt die Jagd natürlich auch dann auf sie eröffnet. Mit ihrem Bruder hat ja damals alles angefangen. Sie ist ja auch kein reiner Mensch, wenn man sich richtig erinnert. Und der wollen sie jetzt zurückschlagen. Außerdem findet Stanislav, also dieser polnische Ermittler, unterdessen die Tagebücher des leider ja verstorbenen Roland, und will jetzt seine Tochter und die von Maggie suchen, um dann der Wahrheit dadurch auf die Spur zu kommen. Und dann führt ihr Weg sie unter anderem nach Spanien, was ich ganz spannend fand, weil ja Oderbruch ist ja immer so diesig düstere Stimmung gewesen. Und jetzt reisen sie anscheinend ins sonnige Spanien. Weiß nicht, ob das die beste Region für Vampire ist, aber mal gucken. Und im Trailer.
Ja, ist es.
Ja, ist es, okay. Im Trailer wird auf jeden Fall schon wieder viel Blut getrunken und auch darin gebadet in einer Wanne. Und da fallen dann so Sprüche wie: Du kannst aus Wölfen keine Schafe machen. Also, so dieses, was bist du eigentlich, Gott oder Monster, wird dann natürlich viel verhandelt für die übersinnlichen Kreaturen. Also, ich habe Bock, auf jeden Fall in diesen düsteren deutschen Fantasy-Krimi zurückzukehren. erschaffen wurde der ja damals von den Slowborn-Schöpfern rund um Christian Alward, Showrunner von Dogs of Berlin zum Beispiel. Und diesmal sind es, soweit ich weiß, nur 6 Folgen statt der 8, die wir in Staffel 1 hatten. Die kommen dann aber alle auf einmal in die Mediathek bei ARD. Insofern kann man das dann auch durchbingen am 20. Februar.
Ich habe sie tatsächlich schon gebinged.
Okay, darfst du dich schon äußern, ob sie dir gefallen haben? Oder ist das noch Embargo?
Ich glaube ja.
Okay.
Ich sag jetzt einfach mal, ja, hat mir sehr gut gefallen.
Sehr cool.
Es ist halt interessant, dass die Serie immer noch Oderbruch heißt, weil es spielt überall, nur nicht im Oderbruch. quer durch Europa, nur nicht im Oderbruch. Aber das ist halt ganz spannend, halt, weil die halt so konsequent jetzt so diese Mythologie weiterführt. Mhm. Da hatten wir jetzt, Hauptfigur ist ja jetzt mittlerweile Maggie Kring und dieses große Dilemma dieser Vampirspezies, den Strigoi, dass sie eigentlich ja eine Frau suchen, damit sie sich fortpflanzen können, weil Maggie die einzige noch lebende weibliche Strigoi ist, die sich fortpflanzen kann. Und dass sie natürlich eine Tochter hat, was sie geheim gehalten hat, ist natürlich jetzt auch ein großes Geheimnis, was nicht offenbart werden darf.
Nicht gut für die Tochter anscheinend, ja, okay.
Genau. Und wie das dann alles zusammengeführt wird. Also es ist auf jeden Fall weniger Mystery. Die erste Staffel war ja so rein
Klar,
Mystery.
Klar, da war immer die Frage, was war es? Was geht da vor? Ist es übernatürlich oder nicht? Ja, ja.
Aber so dieses Erzähltempo, dieses wabernde Erzähltempo, das hat die Serie immer noch.
Sehr schön. Ich freue mich drauf.
Und mehr Action.
Mehr Action, okay. Man muss ja den Hebel ein bisschen anziehen anscheinend. Alles klar.
Ja, ja.
Noch eine Serie, bei der man eigentlich nur mit Spoilern über die zweite Staffel reden kann, aber Achtung, Achtung, sagen wir euch dann, wenn es soweit ist, ist die zweite Staffel von Paradise, die am 23.02. zu Disney Plus kommt. Max, da freust du dich bestimmt auch schon sehr drauf, oder?
Mein erster Gedanke war, die Streaming-Welt ist am Heilen, denn wer hätte gedacht, dass es noch möglich ist, dass eine aufwendige Genreserie nur ein Jahr später schon weitergeht. Genau, Paradise, das war eine der größten Serienüberraschungen des letzten Jahres. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir den Twist aus Folge 1 der Serie und das Genre der Serie eigentlich nicht mehr verstecken sollten. Also wenn ihr Folge 1 noch nicht gesehen habt, dann skippt jetzt einfach zur nächsten Serie. Sonst, Spoiler, Spoiler, jetzt kommt's. Paradise ist ein fantastischer Mix aus Thriller-Serie, Mystery und postapokalyptischer Sci-Fi. Genau, die erste Staffel hat mich damals richtig in den Bann gezogen mit ihrem Mystery-Box-Konzept und den vielen Geheimnissen rund um die scheinbar idyllische Kleinstadt Paradise, die sich allerdings unter der Erde befindet und eine Bunkergesellschaft voller Überlebender einer atomaren Katastrophe beheimatet. Und auf Staffel 2 bin ich jetzt besonders gespannt, ob die Serie auch über ihre gelüfteten Mysterien aus Staffel 1 hinaus weiterhin die Spannung hochhalten kann. Ist ja so ein bisschen wie Oderbruch, weil so die Katze ist aus dem Sack, was macht man jetzt? Man hat ja eigentlich dieses Mysterium schon erzählt oder gelüftet. Zum Beispiel ging es ja in der ersten Staffel um den Mord des Präsidenten als großes Rätsel. Das wurde ja auch komplett aufgeklärt. Deswegen müssen sie jetzt eigentlich ja was Neues finden.
Die können aber auch nicht ewig in dieser Truman-Show-Kuppel bleiben, ne? Die müssen ja jetzt da wahrscheinlich dann auch wieder raus langsam.
Das tun sie. Nämlich hat mich tatsächlich sehr erinnert an die zweite Staffel von der Apple-TV-Serie Silo. Da wurde nämlich auch ab der zweiten Staffel die Geschichte zweigeteilt. Und hier folgen wir jetzt einerseits Hauptfigur Xavier Collins außerhalb des Bunkers, wo er sich auf die Suche nach seiner wohl doch noch lebendigen Ehefrau begibt. Und wir mit ihm gemeinsam dann erfahren, wie die Menschen an der Oberfläche die letzten Jahre überleben konnten. Und auf der anderen Seite werden natürlich dann auch die Ereignisse in Paradise weitergeführt, wo sich Strippenzieherin Redmond oder Sinatra für ihre Taten verantworten muss. Und wie der Trailer zu Staffel 2 auch schon verrät, hat Paradise bald mit einem neuen Problem zu kämpfen. Denn außerhalb des Bunkers bringen sich Überlebende in Stellung, die sich Zutritt verschaffen wollen. Die möchten da auch mal gerne rein in dieses schöne, idyllische Paradies. Vielleicht läuft das ja auf einen Krieg zwischen Bunkerleuten und Menschen von der Oberfläche hinaus, weil die Serie ist ja, glaube ich, auch auf 3 Staffeln ausgelegt, die Story. Denke ich schon, dass das so darauf hinausläuft. Und ein spannendes Rätsel gibt der Trailer auch schon mit. Darin fällt dann nämlich der Satz, es ging nie nur um den Bunker. Worum geht's denn noch?
Heißt es aber, wir kriegen auch wieder Rückblenden zu sehen? Ich habe den Trailer ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, weil ich will ja eigentlich ungern auf James Marsden verzichten. Ist der wieder
der
dabei?
Der ist im Trailer zu sehen. Also ja, der ist im Trailer zu sehen. Da gibt's dann auch Rückblenden. Genau, ich freue mich schon sehr, Woche für Woche wieder mit Rätseln zu gönnen und auch auf neue Gesichter, weil neu im Cast, sehr prominent ist, Shailene Woodley spielt eine neue Hauptrolle. Bekannt aus den Divergent-Filmen oder Big Little Lies. Und die spielt hier eine Überlebende, die Xavier auf der Suche nach seiner Frau begleitet. Und neu ist auch dabei Thomas Doherty. Der ist bekannt aus der Fantasy-Serie Legacies oder der zweiten Gossip Girl-Serie und zuletzt Tell Me Lies. Also der macht meist eher so Teenie-Serien. Der hat einen sehr markanten Kiefer, den erkennt man dann sofort. Und der spielt dann einen Mann, der den Bunker ausfindig machen will. Genau.
Okay.
Insgesamt sind es 8 neue Folgen. Los geht's dann am 23. Februar mit 3 Folgen am Stück. Also könnt ihr euch direkt wieder hineintauchen in das Paradies. Und der Rest erscheint dann wöchentlich. Genau.
Sehr gut. Freue ich mich drauf. Geht's weiter.
Mhm.
Wo es auch weitergeht, aber auch in nur scheinbar paradiesischem Ambiente, ist die nächste Serie, die wir euch mitgebracht haben. Am 24.02. startet nämlich die allererste Serienverfilmung von Lord of the Flies oder Herr der Fliegen, wie das Buch im Deutschen hieß. Also ich muss zugeben, es gibt ja Geschichten, die einen als Kind auf so eine unbestimmte Weise verstören. Und für mich war das die 1990er-Verfilmung von Herr der Fliegen. Die habe ich weiß gar nicht mehr, wie ich die in die Finger bekommen habe, aber ich habe die geguckt und fand irgendwie alles total unheimlich, was da passierte mit diesen Kindern. Und jetzt kommt die erste Serienadaption von der BBC und ich bin bereit, mich diesem Trauma zu stellen, Max. basiert auf der Buchvorlage des britischen Autors William Golding. Die hat er schon 1954 veröffentlicht, ist also schon ein bisschen her. Habe ich vor Urzeiten auch mal gelesen. Und bisher gab es tatsächlich nur 3 Filme. 63 einen britischen, 75 einen philippinischen und 1990 einen US-amerikanischen Film. Insofern spannend, dass man das jetzt mal ausweiten kann auf mehrere Folgen. Man könnte vielleicht ein Stück weit argumentieren, dass Yellow Jackets auch schon sehr stark inspiriert war von dieser Geschichte, die halt sehr früh kam und dann viel mit beeinflusst hat. Also auch, da waren es halt Mädels von der Fußballmannschaft, die abgestürzt sind im Kanada in der Wildnis. Hier geht es in dieser Abenteuerserie um eine Gruppe Jungs, genau wie in der Buchvorlage, die nach einem Flugzeugabsturz während Kriegszeiten auf einer einsamen tropischen Insel stranden. Die stehen,
so wie Send Help.
Genau, da dachte ich auch gerade schon dran. Sam Raimi hat seinen Kinofilm auch gut platziert gerade, wenn er danach noch weitere Tropen-Horror sehen wollte. Naja, Horror ist vielleicht zu weit gegangen. Abenteuer zumindest hier in dieser Serie. Dann folgt diesen Kindern, die an der Schwelle von der Kindheit zur Jugend stehen und jetzt ohne Erwachsene klarkommen müssen, auf sich gestellt, nach Essen suchen, Entscheidungen treffen, Unterschlupf bauen und sich überlegen, wie man vielleicht eine Rettung herbeiführen kann. Und dadurch bilden sich natürlich auch so unterschiedliche Rollen zwischen den Jungs da aus. Da werden dann so Jobs verteilt. Zum Beispiel der Anführer wird Ralph, der immer so die Rübe wahren will und irgendwie alles in einen Rahmen lenken, wo sie alle weiter auf Hoffnung setzen können, auf ihre Rettung. Dann gibt's Piggy, der eher intellektuell hilfreich ist an dieser Stelle, wenn auch vielleicht Körper nicht so versiert, wie vielleicht sein sehr, eigentlich schon verletzender Spitzname verrät. Und dann haben wir noch Jack, der sehr in der Rolle des Jägers aufgeht und eigentlich auch selbst Entscheidungen treffen will und sich dann vielleicht auch so ein Stück weit in der Chefposition sieht, also der dem Ralph dann Konkurrenz macht. Ja, und diese Hierarchie, die sich so langsam rausbildet, nimmt dann, je länger diese Jungs auf der Insel sind, zunehmend auch schon barbarische Züge an. Also wo soll das alles hinführen, wenn die Jungs da allein auf der Insel sind? Und besonders spannend ist natürlich auch, wenn man noch hinter die Kamera blickt. Erschaffen wurde die Serie nämlich von Drehbuchautor Jack Thorne, der nicht nur bekannt ist dafür, das Harry Potter Theaterstück mitgeschrieben zu haben, sondern auch jetzt letztes Jahr den riesen Netflix-Erfolg Adolescence geschrieben hat. Und ich finde, das passt gerade hier bei der Serie natürlich auch wie die Faust aufs Auge. Jugendliche, Grenzüberschreitung, wie weit geht man? eigentlich ideal, wenn ihr Adolescence geguckt habt, auch hier mal reinzuschauen. Und der junge Cast, da habe ich tatsächlich auch ein paar Leute wiedererkannt. Also den Ralph-Darsteller, den Hauptdarsteller, den könnt ihr aus der Paramount Plus-Serie Das Krähenmädchen kennen. Ansonsten David McKenna als Piggy wird dieses Jahr noch in Greta Gerwigs großer Netflix-Fantasy-Produktion Narnia zu sehen sein als eine Hauptfigur. Da spielt er ein Kind, was in das mysteriöse Fantasy-Reich reist. Ich muss zugeben, mein größter Einschaltgrund für diese Serie, natürlich neben Abenteuer und Buchverfilmung und mein Trauma bearbeiten, ist Lox Pratt, der den Gegenspieler Jack spielt. Der wurde jetzt ja nämlich in der Harry Potter-Serie als Draco Malfoy besetzt. Und da habe ich jetzt schon mal die Gelegenheit, so sein Bösewicht-Potenzial auszutesten und mal zu gucken, was der so kann. Insofern ist diese Serie eigentlich schon deswegen ein Muss, weil er sonst noch nichts anderes groß gemacht hat, um mal zu sehen, wer wird denn der neue Draco Malfoy? Und wenn das noch nicht reicht, Hans Zimmer hat mit Cara Telf auch das musikalische Intro der Serie geschrieben. Der hat ja auch gerade überall seine Finger im Spiel, auch zum Beispiel in der Harry Potter Serie. Und den Rest des Soundtracks hat White Lotus Komponist Cristobal Tapia de Vere beigesteuert. Und es sind nur 4 Folgen, die diese Serie hat. Da war ich ganz erstaunt. Aber die Briten, die machen ja das ja nicht selten künstlich lang, sondern sagen einfach, wenn es in 4 Folgen reicht, dann reicht's. Und deshalb kommt das dann vermutlich wöchentlich. Denn die letzte Folge, die beim BBC ausgestrahlt wird, ist erst Ende März. Das ist dann also nach dem deutschen Start. Da kann es eigentlich nicht sein, dass sie alle auf einmal zeigen. Dann wären sie ja eher dran als die britische Veröffentlichung. Insofern, genau, wahrscheinlich wöchentlich ab dem 24. Februar Lord of the Flies bei Sky. Wow.
Steht auf der Merkliste.
Steht auf der Merkliste. Warum steht die bei dir auf der Merkliste, Max? Was ist dein Haupteinschaltgrund?
Auch die du schon genannt hast. Einmal der Drehbuchautor und natürlich der zukünftige Draco Malfoy. Auch, um schon mal zu gucken, wie böse kann er sein.
Sehr gut, sehr gut.
Und ich bin froh, dass es nur 4 Folgen sind, weil länger will man, glaube ich, Kinder dann auch nicht leiden sehen. Ne?
Nee, und Schweine jagen und am Rad drehen.
Bin ich gespannt, wie düster die Adaption wird.
Ja.
Die so weit geht wie das Buch.
Mal schauen. Oder der letzte Film.
Ja.
Ja. So. Wo fallen denn als nächstes die Blüten, wenn man nicht in der tropischen Natur unterwegs ist, Max?
Blossoms Shanghai, das ist der nächste Serientitel. Der startet am 26. Februar bei Mubi, den ja so ein bisschen arthausigen Streamingdienst, kann man sagen. Haben wir jetzt auch mal mitgebracht. Haben wir, glaube ich, selten.
Die haben ja sonst eher viele Filme, deswegen haben wir den eher hier selten im Programm, genau.
Genau, und noch etwas, was wir selten im Podcast-Programm haben. Es ist eine chinesische Serie und die ist für Filmfans besonders spannend, da ist vor Freude angesagt, denn es ist die erste Serie von Wong Kar-wai, dem Regisseur von Kultfilmen wie Chungking Express oder In the Mood for Love. Und darauf haben Fans auf jeden Fall lange warten müssen auf die Serie. In China lief die nämlich schon Ende 2023 und über 2 Jahre später gibt es dank Mubi jetzt endlich auch einen internationalen Release, beziehungsweise auch einen Release in Deutschland. Und die Serie ist nämlich ein echter Brocken. Ich glaube, die haben einfach 2 Jahre lang gebraucht, um sie zu übersetzen, die Untertitel. Denn sie besteht aus 30 Episoden, die so circa 45 bis 50 Minuten lang sind. Und das Ganze ist ein episches Melodram, das ins Shanghai der frühen 90er Jahre führt. Also eine Zeit des wirtschaftlichen Booms, der Wiedereröffnung der Börse Shanghai und eine Zeit, in der sich dann ein unscheinbarer Fabrikarbeiter als Mr. Bao neu erfindet und an die Spitze der Finanzwelt kämpft und dafür bestimmt auch über einige Leichen gehen muss und seine Moral über Bord werfen muss. Mal schauen. Ich zitiere mal aus der offiziellen Beschreibung von Mubi. Ein groß angelegtes und zugleich intimes Porträt des Wandels, eines Mannes, einer Stadt, einer Ära, gefangen zwischen Nostalgie und Neuerfindung. Auf charakteristisch poetische Weise vereint Wong Kar-wai visuelle Opulenz mit einer vielschichtigen Erzählung über Ambitionen, Identität und den Preis des Erfolgs in einer Stadt im Umbruch. Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend.
Klingt anspruchsvoll, ja, sehr gut, sehr gut. Und wo kommen da jetzt die Blüten rein? Also wieso heißt es Blossoms Shanghai? Weil die Stadt erblühen
muss. Das blüht
ja
auf, das Shanghai. Okay, ja, das blüht ja auf. Ne? Also der Trailer sieht von den Bildern her schon mal atemberaubend aus. Also diese neonlicht erhellte Straßen, Shanghais, überall Glamour und Luxus. Hat so ein bisschen was von Great Gatsby vielleicht. Und von der Story her auch so ein bisschen Anleihen von Wolf of Wall Street. Bin ich sehr gespannt. Das ist soll eine riesige Produktion gewesen sein. Die haben irgendwie 3 Jahre lang Dreharbeiten gab es.
Boah.
Und Ich glaube, das sollten interessierte Serienfans nicht verpassen, auch wenn ich verstehen kann, dass 30 Episoden Untertitel lesen erstmal abschrecken können. Das ist dann erstmal ein Brocken.
Ich nehme an, die ist dann aber auch abgeschlossen nach 30 Episoden?
Ja, es ist in Anführungszeichen eine Miniserie. Ja.
Kann man nicht an einem Nachmittag so durchschauen.
Nee. Genau, los geht es am 26. Februar bei Mubi mit den ersten 10 Episoden und dann jeweils 4 Wochen später kommen jeweils 10 weitere Folgen. Also habt ihr dann 4 Wochen Zeit, erstmal um 10 Folgen zu gucken.
Also das ist eigentlich ganz clever getaktet, ja. Ist ja wie, als wenn man eine Staffel pro Woche kriegt dann, pro Monat. Ja.
Genau, genau.
Ist auch gut. Okay, schön.
Haben wir noch ein bisschen was von.
Sehr gut.
Und wenn ihr lieber was Kurzweiliges haben wollt,
dann könnt ihr am selben Tag, auch am 26.02. zu Netflix gehen. Da kommt eine Serie mit, in Anführungszeichen, nur 9 Episoden, so wie es aktuell aussieht. Eine deutsche Netflix-Serie. Und ich weiß nicht, ob Leute darüber reden werden, weil es schon eine Hürde ist, ihren Titel auszusprechen. Ich werde es einmal für euch tun. Sie heißt Kacken an der Havel. Selbst den Figuren ist unklar im Trailer, woher dieser fikale Ortsname ihrer Heimat kommt, aber er lautet nun mal so. Und wie man sich schon denken kann, ist es keine hochtrabende Dramaserie, sondern eine Comedy-Serie. Ich bin selbst schon an der Havel per Rad einmal entlang geradet, den ganzen Fluss darauf runter und kann euch verraten, dieser Ort existiert nicht. Es ist also ein fiktives Dorf, was sie sich da ausgedacht haben. Und entsprechend, weil es wahrscheinlich auch seine kleine Ortschaft ist, wollte Toni da auch weg mit 18 Jahren, hat also sein Zuhause-Kaff verlassen, um nach Berlin zu gehen und als Rapper groß rauszukommen. Hat es allerdings nur zum Pizzabäcker geschafft, als Dayjob. Abends hat er ab und zu so ein paar Auftritte, so als rappendes, er möchte ein Star sein, er ist kein Star als Rapper. Und kriegt da auch nicht so viel Feedback zurück, dass er toll wäre. Aber nichtsdestotrotz versucht er es immer weiter, bis er schließlich die Nachricht vom Tod seiner Mutter erhält, die bei der Rettung einer Ente verstorben ist. Max, stell dir das mal vor. So eine kleine süße Babyente wollte sie retten. Im Trailer sieht man schon so den Humor der Serie. Da sieht man jemanden, der auf dem Ast ist, dann bricht der Ast ab und dann wird noch jemand vom Blitz getroffen, der gerade vom Baum gefallen ist. Also es kommt alles zusammen und deswegen ja muss Toni jetzt nach Hause zurück und seine Mutter beerdigen. Und sich auch gleichzeitig mit seiner Chaosverwandtschaft auseinanderzusetzen. Denn zum Beispiel ist da noch sein junger Stiefvater, der gerne mit ihm rumblödelt, während er das eigentlich gar nicht so gerne hat. Die ganze Nachbarschaft. Und anscheinend hat er auch noch einen 13-jährigen Sohn, von dem er nichts wusste. Also, Chaos ist vorprogrammiert. Und dann beginnt auch noch die Babyente mit der Stimme von Jella Hase zu sprechen. Also, was da auf uns zukommt, es wird wild.
Es wird skurril.
Genau. Ich finde es auf jeden Fall witzig, dass es so wild ist. Deshalb will ich überhaupt reinschauen. Die Serie wurde erschaffen von den Brüdern Alex Schad und Dimitri Schad. Vor allem den zweiten kann man als Schauspieler auch kennen. Der hat zum Beispiel den Marc-Uwe Kleinkünstler in den Känguru-Chroniken-Verfilmungen gespielt oder war auch in der Netflix-Serie Cleo als Sven in beiden Staffeln dabei, hat also da auch schon Netflix-Anbindung. Der Trailer sah auf den ersten Blick etwas Netflixig im Look aus. Das ist so ein bisschen so entfärbte, entsättigte 80er-Bilder. Weiß ich nicht, was das, ob das ein Statement ist. Mir ist unklar, wo das jetzt eigentlich spielen soll, nachdem ich den gesehen habe. Aber geschmunzelt habe ich trotzdem ziemlich über diese wilde Handlung. Deswegen, ja, will ich reingucken und gucken, ob das vielleicht auch in der Erzählung so ein bisschen an Chabos andocken kann, was ja letztes Jahr so auch so ein Rückkehr in die Jugend, was macht man jetzt als Erwachsener in seinem Heimatort, Erzählung war. Genau. In der englischen Auswertung heißt es übrigens Crap Happens, die Serie. Weil wahrscheinlich da sonst niemand den Titel verstehen würde, was die Leute an der Havel tun, wenn sie sich erleichtern. Genau. 9 Folgen ab 26.02. alle bei Netflix.
Und dann habe ich zum Abschluss noch eine richtige Serie.
Noch so einen richtigen Banger, Max.
Vielleicht die bildgewaltigste Blockbuster-Serie des Monats. Es ist nämlich die 2. Staffel von Monarch Legacy of Monsters. Die startet bei Apple TV am 27. Februar. Und falls ihr da noch nichts von gehört habt, das ist eine Live-Action-Serie aus dem Monsterverse-Franchise, das 2014 mit Godzilla begann und zuletzt 2024 mit Godzilla X Kong The New Empire im Kino vertreten war. Und bevor es jetzt dann nächstes Jahr Godzilla X Kong Supernova im Kino gibt, kehrt jetzt auch die Monarch-Serie mit Staffel 2 zurück. Genau, und die Kurzversion Also während die Monsterverse-Filme ja oft so für ihre doch eher schwächeren menschlichen Charaktere und Geschichten kritisiert werden, ist das in der Serie hier eine der größeren Stärken, wie ich zumindest finde. Die Serie blickt nämlich auf eine komplizierte Familie und Gruppe von Figuren, die mit den Ursprüngen der Organisation Monarch verbunden sind. Allen voran zu Beginn die zwei Halbgeschwister Kate und Kentaro Randa. Sie ist aufgewachsen in Amerika, er ist aufgewachsen in Japan und nach dem Verschwinden ihres Vaters erfahren sie von ihrer jeweiligen Existenz und ergründen gemeinsam die Geheimnisse ihres Vaters und dessen Verbindung zum Monarch. Und dann gibt es auch noch eine zweite große Storyline in den 1950er Jahren, die dann auf sehr überraschende Weise mit der Gegenwart verbunden wird später.
Ah, jetzt kommt die Erinnerung langsam wieder. Da war was mit Kurt Russell und seinem Sohn, die da schauspielerisch einen schönen Bogen geschlagen haben.
Bestes Casting ever. Kurt Russell spielt die ältere Version von dem Charakter,
den Wyatt Russell in der Vergangenheit verkörpert. Okay.
Vater und Sohn in der gleichen Rolle.
Genau. Ich weiß noch, dass ich die Serie sehr gerne geguckt habe und die auch visuell toll aussah. Ich kann mich allerdings kaum noch an, jetzt wo du die Handlung beschrieben hast, aber davor kaum noch an irgendwas erinnern. Es muss sehr lange her sein, dass die erste Staffel gelaufen ist. Bestimmt 2 Jahre, wenn nicht sogar 3. Weißt du das
mindestens
noch aus dem Kopf?
Ich glaube, es war 2023.
Ich guck das mal nach. Du kannst ja mal weiter erzählen, was man noch wissen müsste.
November 23 war es.
Ah, siehste, okay.
Also etwas über 2 Jahre. Also ja. Ich mochte das eigentlich. Das war so ein Mix aus Familiendrama mit vereinzelten Kaiju-Auftritten und interessanten Sci-Fi-Elementen.
Ja.
Auch wenn ich mich ständig gefragt habe, wie die Serie in den Gesamtkontext des Franchise passen wird, weil sie zeitlich halt zwischen dem ersten und dem zweiten Godzilla-Film spielt und die Charaktere in den Filmen ja gar keine Rolle spielen.
Ja.
Jetzt kommt aber erstmal Staffel 2, vielleicht gibt es ja Antworten. Und die wirkt auf den ersten Blick etwas fokussierter und geradliniger als vorher, denn im Zentrum der neuen Folgen steht das Mysterium eines unbekannten Titanen aus dem Meer, das von den Charakteren in der Gegenwart und Vergangenheit dann erforscht wird. Und man sieht im Trailer zwar auch einen Gastauftritt von Affenkönig Kong, aber ich glaube, so der zugespitzte Fokus auf einen neuen Kaiju, der heißt Titan X, gepaart mit dem in Staffel 2 jetzt noch komplizierteren Familiendrama rund um die Randas, ist, glaube ich, meiner Meinung nach so der richtige Weg für die Serie, um sich so von den zuvor doch sehr starken Verbindungen zu Godzilla etwas zu lösen und eigenständiger zu werden.
Ja.
Bin ich schon sehr spannend. Genau, und der Trailer hat auch schon verraten, falls sich irgendjemand Sorgen gemacht hat, Kurt Russell ist auch in Staffel 2 wieder dabei.
Sehr gut, obwohl er ja demnächst dann auch in einer Yellowstone-Serie zu sehen ist, aber da konnte er wahrscheinlich seinen Auftritt auch recht schnell abfilmen.
Ich glaube, da ist er nicht so lang zu sehen in der Serie.
Ja, ich habe eigentlich keine Zweifel daran, dass es klappen kann, weil ich meine, Marvel hat ja auch nebenbei immer irgendwelche Serien laufen haben, die erst jetzt in letzten Iterationen dann wirklich versucht wurden, an die Kinofilme anzubinden, also mich stört das nicht, ob da jetzt das Monster erklärt wird, wie das jetzt in Godzilla vs. Kong passt oder nicht.
Ja, eben. Genau, und Good News für alle Fans. Apple TV hat auch schon eine Spin-off-Serie zu dieser Serie bestellt. In der spielt Wyatt Russell nämlich die Hauptrolle als Lee Shaw, der dann in den 80ern auf eine Mission in die Sowjetunion geschickt wird, um den Verlauf des Kalten Krieges vielleicht zu verändern.
Spannend. Heißt es das dann, dass sie ihn aber aus, dass diese Vergangenheitshandlung ausgliedern werden aus der Hauptserie, wenn sie sagen,
klingt so.
Ja, wäre ja natürlich schade, aber dann haben
weil
wir
so
da
die Vergangenheitshandlung in der Serie selbst ist ja meist auf die 50er beschränkt.
Ja, stimmt.
Genau, und das ist jetzt quasi die 80er, wo er quasi zurückkehrt von einem gewissen Ort in der Serie. Was ich jetzt nicht spoilere.
Ja, ich hab's verstanden, danke.
Genau, ich bin schon sehr gespannt. Insgesamt 10 neue Folgen sind das ab dem 27. Februar. Wöchentlich gibt's dann eine Folge bis zum 1. Mai.
Sehr schön.
Und damit ist die Liste auch schon abgehakt.
Sind wir durch im Februar. Sehr schön. 15 Stück haben wir euch vorgestellt.
Ich hoffe, da war der ein oder andere spannende Titel dabei, den ihr jetzt, mit dem ihr jetzt eure Merkliste bereichern könnt. Genau, eine Übersicht mit allen Titeln und Startdaten und wo ihr die Serien streamen könnt, das findet ihr nochmal in den Shownotes. Und dann sage ich vielen lieben Dank, Esther, für die mitgebrachte Serienvorfreude heute.
Immer gern.
Und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag, rutscht nicht aus und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht. Musik